und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. In der heutigen Folge geht's um die Grundzüge der Therapie von funktionellen Erkrankungen. Wir haben in den letzten Folgen viel über Diagnostik, Symptome gesprochen, über Diagnosestellung, über Diagnosebenennung. Und dann stellt sich relativ rasch beim Betroffenen, beim Patienten die Frage, wie behandle ich denn derartige funktionelle Erkrankungen? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Welche Tabletten, welche Säfte, welche Zäpfchen können mir helfen? Und ich glaube, Jochen, du bist der ideale Gesprächspartner, um diese Diskussion einfach mal zu beginnen.
Ich glaube, das Wichtigste ist zunächst mal, dass wir den Patienten klar darüber informieren, eine klare Diagnose stellen und dann kommt automatisch das Gespräch auf, welche Medikamente oder Medizinprodukte kann ich denn tatsächlich einsetzen. Und dann hängt es schon davon ab, was steht jetzt im Vordergrund? Sind es eher die Magenbeschwerden, also Reizmagenbeschwerden, oder geht es in Reizdarmbeschwerden? Heute beschäftigen wir uns mit dem Reizmagen. Und für den Reizmagen wird nahezu reflektorisch von Hausärzten oder auch von Apothekern Protonenpumpenblocker verordnet. Die sind aber im Allgemeinen nur sehr, sehr wenig wirksam. Und das merken die Patienten natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn man sie einsetzt, dann auch nur bei Patienten, die Schmerzen oder Brennen haben. Und die zweite Gruppe von Medikamenten, die ich dann wähle, die kommen aus dem Bereich der Medizinprodukte. Phytopharmaka spielen hier eine Rolle, Heilerde spielt hier eine Rolle. Und das sind Dinge, die wir vielleicht heute dann auch noch im Detail diskutieren sollten. Ahmed, wie sieht das bei dir aus?
Naja, ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja schon, bist ja schon auf Substanzen eingegangen. Ich glaube, was wichtig ist, im Übrigen auch für den Behandler wichtig ist, ist zu wissen, dass er nicht das Reizmagen- oder das Reizdarmsyndrom behandelt. Was er behandelt, sind Symptome. Also wir zielen in unserer Therapie auf Symptome und was wir erreichen bei den Patienten ist eine Symptomlinderung im beschwerdereichen Intervall und das muss man auch offen mit dem Patienten kommunizieren, dass wir A, die Symptome behandeln, dass wir die Symptome lindern und dass wir im Einzel- oder in mehreren Fällen natürlich auch durchaus mal über eine Zeit Ruhe reinbekommen in den Bauch, aber dass wir nicht die Erkrankung heilen werden. Über 90% der Patienten wird sein Leben lang diese Beschwerden haben, mal mehr, mal weniger, in Stresssituationen mehr, in Ruhephasen besser. Das muss man eben offen kommunizieren. Das haben wir ja auch bei der letzten Sendung gesagt. Wir müssen realistische Therapieziele formulieren für den Patienten, aber ihm natürlich auch in Anführungsstrichen Mut machen mit den Therapien, die wir dann ansetzen. Und am Ende haben wir ja auch viel über die Pathophysiologie gesprochen, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Wir haben ja unterschiedlichste Faktoren, die letztlich in so eine funktionelle Magen-Darm-Störung münden mit unterschiedlichen krankhaften Störungen, die natürlich bei einem Patienten nicht gleichzeitig vorkommen, sondern bei dem einen ist es eher die Hypersensitivität des enterischen Nervensystems, bei dem anderen ist es eher die Motilitätsstörung. Und das ist auch der Grund, warum wir dann eigentlich mit unseren Therapie, die wir ansetzen, nicht vorhersagen können, ob ein Patient anspricht oder nicht. Das ist so ein bisschen Trial and Error. So ein bisschen lassen wir uns natürlich von den Leitsymptomen leiten, womit wir vielleicht initial starten. Aber am Ende können wir es nicht vorhersagen und entweder funktioniert's oder wir müssen dann im Grunde genommen die Therapie wechseln. Und das alles müssen wir offen mit dem Patienten kommunizieren, dass er natürlich weiß oder ihm klar ist, dass wir wissen, was wir tun. Sonst ist man ja immer so schnell so auf der Schiene, weiß der Doktor eigentlich, was er tut, wenn er sagt, wir versuchen mal dies oder wir versuchen mal jenes. Dass man ihm das auch erklärt anhand der Pathophysiologie. Und insofern dann begeben wir uns auf die Suche nach dem richtigen Therapieprinzip oder nach dem wirksamen Therapieprinzip. Und wenn man dann sein Therapieprinzip gefunden hat für den Patienten, dann ist das auch das, was der Patient im weiteren Verlauf, auch im Langzeitverlauf, immer wieder einsetzen kann, wenn die Beschwerden mehr werden. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir natürlich die Therapie nicht dauerhaft durchführen, sondern die Therapie begrenzen, denn wir heilen nicht. Ich glaube, Martin, was ist so dein Vorgehen? Wie lange machst du die Therapien, bevor du dann Therapiewechsel machst oder bevor du bei gutem Ansprechen dann sagst, jetzt stoppen wir die Therapie? Man erlebt es ja häufig, dass die Patienten vor einem sitzen und sagen, habe ich alles schon probiert. Und wenn man dann mal fragt, naja, wie häufig oder wie lange haben sie das probiert, dann ja, bei der einen Substanz sind es 3 Tage, bei der nächsten eine Woche. Das sind natürlich Dinge oder Therapiedauern, die absolut nicht ausreichen.
So wie du es erläutert hast, ist es genauso, wie es jedem Gastroenterologen oder jedem Hausarzt auch durch den Kopf geht. Das klingt aber so beim reinen Zuhören so ein bisschen nach Ausprobieren, malen nach Zahlen, nehmen wir mal rot, nehmen wir mal grün, schauen wir, was funktioniert. So soll es im Prinzip eigentlich nicht rüberkommen. So wolltest du es vermutlich auch gar nicht gesagt haben, sondern wir haben für alle Maßnahmen, die wir empfehlen, ja eigentlich als Hintergrund immer klinische Studien, wo die Verfahren getestet wurden. Ob es jetzt medikamentöse Verfahren sind, ob es gesprächstherapeutische Verfahren sind, ob es nicht medikamentöse Anwendungen sind. Als Arzt braucht man für die Therapieentscheidung immer eine klinische Studie, am besten mit irgendeiner Art von Verblindung oder mit irgendeiner Art von Placebo-Kontrollgruppe, damit wir wissen, welchen Effekt hat die einzelne potenzielle Therapiemaßnahme. Und weil nicht jeder Arzt alle Studien dauernd lesen kann, werden die wirksamen und nicht wirksamen Studien in Leitlinien zusammengefasst. Es sind Expertenkommissionen, die die Literatur auswerten und dann nochmal zusammenfassen, was die aktuelle Evidenz ist, sodass die Therapieentscheidung für all die Maßnahmen, die wir besprechen, ja schon immer ein etablierter Wissensstand ist, also das klare Wissen, wir tun dieses oder jenes Gutes. Und das muss man dem Patienten auch kommunizieren, sodass wir also, wir probieren zwar etwas aus, aber wir probieren etwas aus, von dem wir wissen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit hat. Und das machen wir hierarchisch. Wir wählen anhand der Patientenwünsche, anhand der Patientensymptome und anhand des medizinischen Wissensstands dasjenige aus, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Und das probieren wir dann aus. Aber dieses Probieren ist ein fachliches Ausprobieren.
Ja, hast du absolut recht. Vielleicht nochmal kurz zur Korrektur. Also mit dem Probieren meine ich natürlich Dinge, und du hast es ja gesagt, die Evidenz ist uns da ja auch als Schulmediziner wichtig. Gibt es für diese Therapien entsprechende kontrollierte Studien, die einfach zeigen, in den bestimmten Kollektiven, in den bestimmten Selektionen haben wir Wirkung? Und mit Probieren meine ich, dass wir im Grunde genommen, wir keine klassische Differentialtherapie haben, sondern wir haben ein Portfolio an Therapien. Und wir haben ein bestimmtes Leitsymptom und dann überlegen wir uns, okay, welche Substanz könnte dann natürlich vor dem Hintergrund der Studien jetzt erstmal gut wirken. Und das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wechseln wir aufs Nächste. Und das ist das, was ich mit Probieren meinte.
Und dann kommt in diesen Probieren hinein, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Also es gibt jetzt nicht das Präparat oder das Verfahren, das wir dem Patienten empfehlen müssen und dann sind alle geheilt. Heilung ist in dem Zusammenhang, das haben wir ja ein paar Mal schon diskutiert, ein ohnehin zu hoher Wunsch, sondern das Ziel ist die deutliche Besserung von Symptomen. Das heißt, wir haben eine Entscheidung, dieses oder jenes könnte helfen, das empfehlen wir und dann empfehlen wir dem Patienten eine Therapiedauer, die man es einfach mal versucht. Das hattest du mich ja so ein bisschen überleitend gefragt. Und die Therapiedauer, wo man so einen Versuch startet, einen symptomatischen Therapieversuch, die kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und auch die ergibt sich so ein bisschen aus dem Wirkmechanismus der Maßnahme, ergibt sich so ein bisschen aus der klinischen Studienlage. Und bei vielen Anwendungen, gerade bei Präparaten, unter 4 Wochen braucht man fast nicht anfangen. Jochen, wie kommunizierst du die Therapiedauer eines derartigen symptomatischen Therapieversuchs an die Patienten?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Patienten etwas Positives mitteilt. Ich meine, wir machen ja immer Versuchstherapie, wenn man so will, ob das nun beim Bluthochdruck ist oder beim Diabetes. Auch da wissen wir ja vorher nicht genau, ob ein Patient ansprechen wird oder nicht. Und deshalb begleite ich das immer nach meiner Erfahrung, wirkt dieses Präparat bei ihren Beschwerden besonders gut. Und das wissen wir ja aus bestimmten Studien, dass diese positive Ankündigung, vielleicht auch noch die Erklärung, warum dieses Präparat bei einem Patienten wirkt, dass das durchaus positive, möglicherweise Placebo-Effekt hat. Aber insgesamt spielt das ja am Ende des Tages keine Rolle. Wichtig ist ja, dass die Patienten eine gute Symptomkontrolle haben. Und ich persönlich sage das auch von vornherein, das ist nicht eine Therapie, wo Sie nach 1, 2 oder 3 Tagen erwarten können, dass alles weg ist, sondern das sind immer Wochen, die diskutiert werden. Also ich empfehle üblicherweise, dass wir sagen, 8 Wochen Therapie, bevor man irgendwo sagt, so etwas wirkt nicht. Und wenn es nach 8 Wochen besser geworden ist, dann gibt es auch durchaus die Möglichkeit, und das spreche ich an, dass man die Therapie dann verlängert, um vielleicht noch stärkere Effekte herauszubekommen. Also das ist das, was ich dazu sage. Mir scheinen manchmal 4 Wochen durchaus zu kurz zu sein, um die Wirkung dieser Präparate zu beurteilen.
Aber ich glaube, es gibt ein Symptom, das muss man sagen, also bei allen Symptomen, die wir sprechen ja jetzt nicht gezielt über Symptome, aber Völlegefühl und aufgebläht sein, Bauchschmerz, das sind so Dinge, die behandeln wir zeitlich begrenzt. Aber ich glaube, das einzige Symptom, was wir dauerhaft konsequent behandeln sollten, ist natürlich die chronische Obstipation. Da machen wir Stuhlregulierung und wenn wir die im Grunde genommen rausnehmen, also mit welchen Dingen wir Stuhlregulierung auch immer machen, kommt das Problem ja wieder. Ich glaube, darauf muss man sich nicht einlassen. Das kann man fortfährend, also wenn man dann die Ballaststoffe nimmt, also die indischen Flohsamenschalen zum Beispiel, das darf dann ruhig eine Dauertherapie sein oder man ist bei milden Abführmitteln, milden Laxantien, dann darf und muss man auch konsequent diese Therapie fortsetzen, weil ist klar, die Obstipation kommt wieder und dieses Auf und Ab der Obstipation ist ja das, was die Patienten wirklich auch deutlich einschränkt und nervt und insofern braucht man da eine Dauertherapie, was aber, das muss man auch sagen, also ich glaube, das muss euch, glaube ich, auch so gehen, die gastroenterologischen Patienten, die sich mit Obstipationen vorstellen, da macht praktisch kaum einer eine regelmäßige Therapie und deswegen sitzen sie ja da, weil es da so viele Mythen gibt zu Abführmitteln und so weiter. Also da muss man gute Aufklärungsarbeit leisten und viele Hausärzte vermitteln den Patienten ja auch, dass das nicht gut sei, wenn man Abführmittel auch in milder Form dauerhaft nimmt. Da muss man im Grunde genommen dann auch Aufklärungsarbeit leisten und sagen, das ist erlaubt, das darf man machen, wenn Ballaststoffe nicht wirken, dann eben milde Abführmittel nehmen, konsequent und dauerhaft, dann ist das bei dem Symptom, glaube ich, so ein bisschen getrennt von den anderen Symptomen zu sehen. Oder seht ihr es anders?
Das sehe ich sehr ähnlich und wir haben ja noch einen weiteren Aspekt, der sozusagen bei dem symptomatischen Therapieversuch auch schon wichtig ist. Die Betroffenen leiden ja, sonst würden sie nicht zum Arzt gehen, das heißt, sie haben einen Behandlungsdruck. Dann kommt oft die Frage, reicht denn so ein pflanzliches Präparat oder was kann ich noch alles tun? Am besten, oftmals verspüre ich den Wunsch, Menschen wollen gleich 2 oder 3 Präparate auf einmal genannt bekommen, diese entweder wochenweise hintereinander nehmen, um einen ganz schnellen Erfolg herbeizuführen oder alle 3 auf einmal. Und das ist ein Aspekt, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und das ausbremsen. Da hilft uns auch die Leitlinie, die ganz klar sagt, im Prinzip man soll eine Maßnahme nach der anderen konsequent ausprobieren, um einfach mal zu erfahren, hilft es mir oder hilft es mir nicht. Und es geht ja nur, wenn ich Einzelmaßnahmen ausprobiere. Weil in dem Moment, wo ich 2 Maßnahmen gleichzeitig ausprobiere, kann es ja sein, dass die eine günstig und die andere ungünstig ist. Und als Mittelwert verspüre ich gar nichts. Und mit diesem Beispiel kann ich vielen Menschen erklären, warum es so hilfreich ist, dass man wirklich eins nach dem anderen macht, selbst wenn es ein bisschen Zeit dauert. Aber wer sich sozusagen die Zeit nimmt, kommt dann sehr viel besser zum Erfolg.
Aber wir dürfen natürlich, das muss man auch sagen, das sagt die Leitlinie ja auch nicht, das mache ich auch nicht am Anfang, das ist klar. Wir dürfen am Ende, wenn wir wirklich vieles dann auch gemacht haben, durchaus kombinieren. Ne?
Ja.
Wenn wir im Grunde genommen mit einer Substanz, mit einem Phytotherapeutikum zum Beispiel, bestimmte Symptome in den Griff bekommen haben, wo wir dann ganz happy drüber sind, aber es gibt dann vielleicht noch ein Restsymptom, was wir vielleicht nicht erfasst haben, dass man da dann in einer Kombination versucht, da auch noch eine Besserung zu bekommen. Aber ich glaube, dieses Therapieziel, Beschwerdefreiheit so in Gänze und dauerhaft, also diesen Zahn muss man den Patienten dann auch ziehen, weil sonst ist die Erwartungshaltung groß und die Enttäuschung natürlich vorprogrammiert.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Patienten auch immer wieder klar macht, dass es in erster Linie auch mal um die Basismaßnahmen geht, ja, zum Beispiel genügende Nachtruhe, zum Beispiel Ernährungsdinge, genügend trinken und so weiter, dass die darüber nicht vergessen werden. Also Patienten sind nach meiner Erfahrung sehr symptom- und medikamentenorientiert. Ja, sie haben ein Symptom und dafür hätten sie gern eine medikamentöse Lösung, die rasch wirkt. Das greift aber bei diesen funktionellen Störungen oft zu kurz, nach meiner Ansicht, und damit mit einem Medikament dauerhafte Problemlösung bei diesen Patienten zu bekommen, ist aus meiner Erfahrung eher die Ausnahme und nicht die Regel. Und deshalb bin ich auch immer ein Befürworter dafür, dass, wenn es möglich ist, Ausnahme definitiv die Obstipation, aber die Therapie irgendwo zeitlich zu begrenzen, um die anderen Basismaßnahmen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Ich bemühe mich auch immer gerade den medikamentösen Therapiewunsch. Da mache ich dieses schrittweise, was uns die Leitlinie empfiehlt. Eine Maßnahme nach der anderen und nach 8 Wochen kommt der Patient wieder in die Sprechstunde. Wir bereden, hat es geholfen oder hat es nicht geholfen? Oder es gibt ja auch noch den Mittelweg, hat es teilweise geholfen, wo ich dann dazu neige, sage, okay, wenn es teilweise geholfen hat, also 50%, dann setzen wir das fort. Und jetzt ergänzen wir für die Restbeschwerden, die dann zu definieren sind, für die nächsten 8 Wochen einen zusätzlichen Parameter, ein zusätzliches Präparat und münden dann in das, was der Ahmed gesagt hat, dass man natürlich am Ende gelegentlich auch mal in einer Zweier- oder sogar einer Dreier-medikamentösen Therapieoption steht. Wo ich nicht dem einen Schritt nach dem anderen folge, sind genau diese Basismaßnahmen, die du empfohlen hast oder die du gerade erwähnt hast. Begrenze dieses eine Maßnahme aufs Medikamentöse und die Basismaßnahmen, die bespreche ich eigentlich regelmäßig und sage, die können auch alle angewendet werden und über die Basismaßnahmen hinaus eigentlich auch die nicht medikamentösen Therapiemaßnahmen, die es ja auch noch gibt, ja, die teilweise in der Basistherapie drinnen sind, aber teilweise eigentlich auch zur speziellen Therapie gehören. Welche der nicht medikamentösen Therapiemaßnahmen sind denn deine Lieblinge, Jochen?
Das ist eine gute Frage. Also ich mache das natürlich immer oder versuche das immer von der Persönlichkeit des Patienten oder der Patientin abhängig zu machen. Manchmal hast du ja so hibbelige Leute, die ein bisschen ängstlich wirken und so. Das ist zum Beispiel, wo ich versuche, in Richtung Entspannungsübungen jedweder Art zu gehen. Das halte ich für wichtig. Weitere Basismaßnahmen, die ich immer irgendwo auf dem Radar habe, sind die Ernährungsmaßnahmen. Und ich versuche auch, irgendwo herauszubekommen, ob es Schlafprobleme gibt und ob man da gegebenenfalls dann einwirken kann über schlafhygienische Maßnahmen. Jetzt nicht mit Schlaftabletten, aber irgendwo eine Situation herbeizuführen. Genügender Nachtschlaf ist nach meiner Erfahrung eine Grundvoraussetzung, dass Patientinnen und Patienten mit funktionellen Magen-Darm-Störungen tatsächlich auch eine Beschwerdelinderung erfahren.
Das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Wie du schon gesagt hast, die Ernährung spielt da eine wichtige Rolle. Da hatten wir ja schon mal extra drüber gesprochen. So allgemeine Ernährungshinweise, dass man einfach bestimmte Dinge vielleicht herausarbeitet, die Trigger sein können für eine Verstärkung der Beschwerden. Dass man mal fragt, was die Patienten, wie sie sich denn ernähren und ob man da vielleicht schon auch einen Hebel hat, wenn jetzt irgendwie Patienten zu viel Rohkost zu sich nehmen. Und das sind ja so Dinge, die dann eben auch eher ein Problem darstellen, dann vielleicht die späte Mahlzeit vermeiden, eher kleinere Mahlzeiten, wenn Patienten ein Völlegefühl verspüren nach dem Essen und dass man über so eine allgemeine Ernährungsintervention, also keine gezielte, indem man dies oder jenes dann auch meidet oder eine gezielte, jetzt meinetwegen FODMAP, Gluten, all diese Dinge, sondern so allgemeine Ernährungshinweise, die dann schon auch begleitend und unterstützend bei einem Patienten helfen können. Und dann im Paket guckt man, wie weit man kommt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Und wenn die Patienten, ich bestelle sie mir eigentlich so nach 8 bis 12 Wochen wieder ein, nicht zu früh, weil ich will diese Therapieeffekte natürlich auch erfassen. Und es nützt mir nichts, wenn nach 2 Wochen der Patient wiederkommt und sagt, naja, ist schon noch ähnlich. Dann was anderes als weitermachen, sagt man ja nicht. Also insofern müssen wir dann ja auch so ein bisschen den Workload in unseren Sprechstunden im Auge haben dabei. Deswegen so nach 8 bis 12 Wochen. Und wenn sie eine deutliche Besserung verspüren, frage ich dann eigentlich auch immer den Patienten, ob ihm das denn jetzt reicht, ob er mit den Restbeschwerden denn ganz gut leben kann, klarkommen kann, dann belässt man es auch dabei. Also, dass man dann irgendwie sagt, naja, da sind noch ein bisschen Restbeschwerden, jetzt gucken wir mal, was wir noch tun können und betreiben einen höheren Aufwand noch. Also da muss man auch so ein bisschen die Balance halten zwischen dem, was man dann noch erreichen kann auf der einen Seite und den Aufwand, den man dann dafür auch noch betreiben muss. Also einfach dem Patienten auch mit einbinden und sagen, reicht es denn jetzt von der Beschwerdereduktion? Kommen Sie damit gut klar? Und wenn das rückgemeldet wird, dann würde ich es auch erstmal dabei belassen. Oder Martin, gehst du immer bis aufs Ganze und willst jedes Symptom in Gänze zu 100% bekämpfen, was ja nicht geht, haben wir ja schon gesagt.
Nein, ich gehe nicht ins Ganze und das ist auch ein Aspekt, den ich mit meinen Patienten in der Sprechstunde repetitiv erläutere. Zu jeder Sitzung bereden wir nochmal die realistischen Therapieziele, dass das Ziel ist, die Symptome deutlich besser zu bekommen, so substanziell besser zu bekommen, dass sie den Tagesablauf nicht stören, aber den Gedanken oder den Wunsch zu nehmen, dass man jetzt eine Heilung, welche Art auch immer, herbeiführen kann oder möchte. Weil im Endeffekt, wir reden über Verdauung und der Übergang zwischen normaler Physiologie und Krankheit, der ist einfach fließend. Und nachdem wir langsam zum Ende kommen, möchte ich eine Frage als Hausaufgabe dem Zuhörer mitgeben, die heute in meiner Sprechstunde aufkam. Da saß ein junger Mann vor mir, der meinte, mit seiner Verdauung funktioniert etwas nicht. Und als ich ihn gefragt habe, was er denn meint, was nicht funktioniert, sagte er, er sieht unzerkaute Lebensmittel in der Toilettenschüssel. Und als ich ihn gefragt habe, was er da sieht, sprach er, wenn er ein Chili isst, dann sieht er da Maiskörner. Und das ist meine Hausaufgabe für heute, welche Krankheit das tatsächlich sein könnte. Der Ahmed lacht schon ein bisschen. Nachdem wir zum Ende ankommen, sind wir bei den Messages, die wir heute mitgenommen haben. Jochen, was ist denn deine Message, was du gern hättest, was die Zuhörer heute mitgenommen haben?
Dass die Therapie oder das Verständnis für die Therapie muss sein, dass es um Symptomlinderung geht in den Bereich, dass Patient oder Patientin das gut ertragen kann. Und dass das immer ein Kombinationspaket ist aus allgemeinen Maßnahmen, auf die ich immer sehr viel Wert lege, und gezielt eingesetzt medikamentöse Therapieverfahren, die zunächst mit Ausnahme der Obstipation zeitlich begrenzt durchgeführt werden.
Und Ahmed? Klar, kann ich unterschreiben, unbedingt. Wichtig, dass wir systematisch vorgehen, dass wir im Grunde genommen uns auf Therapien dann begrenzen oder Therapien zur Anwendung bringen, für die es entsprechend eine Evidenz gibt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Und dann eben, wie gesagt, die systematische Herangehensweise. Wir müssen das für den Patienten sortieren. Wir müssen den Patienten da auch an die Hand nehmen und ja führen in den Bereich der deutlichen Symptomlinderung. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir eine Menge erreicht. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Unterstützung leisten für den Patienten, weil das schafft er nicht alleine und das schafft er auch nicht in der Selbstmedikation, weil er sitzt ja dann vor einem, weil er es nicht in der Selbstmedikation geschafft hat.
Und meine wichtigste Message, die ich mit nach Hause geben möchte, ist, in der Therapie funktioneller Erkrankungen gibt es keine eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, es gibt keine Maßnahme, mit der alle Symptome auf einmal erschlagen werden, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Man möchte Einzelsymptome schrittweise bessern mit medikamentösen Maßnahmen oder mit nicht medikamentösen Maßnahmen. Beide können sehr, sehr gut wirksam sein und hilfreich ist auf dem Weg, wenn man sich für eine Maßnahme entscheidet, die dann aber konsequent und anhaltend genug ausprobiert und dann feststellt, ist sie hilfreich, ja oder nein, um dann die nächsten Schritte zu entscheiden. Das war's für heute wieder auf der Verdauungscouch. Unser Thema heute war Grundzüge der Therapie funktioneller Erkrankungen und ja, wir haben doch einiges in die Tiefe hinein diskutieren können. Was wir heute gelernt haben ist, bei der Therapie funktioneller Erkrankungen bedarf es realistischer Therapieziele. Es braucht bei den entsprechenden Maßnahmen eine ausreichende Therapiedauer und Konsequenz. Und gerade wenn man sie schrittweise einführt, sei es Tabletten oder nicht medikamentöse Verfahren, dann kommt man oftmals sehr viel besser zum Ziel, als wenn man versucht, mit der Brechstange zum Erfolg zu kommen. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr etwas Neues erfahren habt und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.